Herzlich willkommen zum heutigen Off-the-Record-Podcast aus dem HDW dort zu Brattelen. Zu Gast ist einmal mehr der David Bosshardt. Er ist Philosoph und Zukunftsforscher und regelmäßiger Gast hier im HDW-Podcast. Wir reden heute über KI und über die Anwendung von KI, vielleicht auch über die Geschichte von KI und sicher nicht nur über ChatGPT. Herzlich willkommen, David.
Danke,
Michael. Mein Name ist Michael Köhm. Und steigen wir schnell ein. Wir haben es vorhin schon im Vorgespräch schon ein bisschen gehabt, oder? Also ich glaube, künstliche Intelligenz, das ist ja schon schwierig, die beiden Wörter zusammen. Heute wissen wir, von was wir reden. Früher, wir haben es ein bisschen einfach davon gehabt, der Jules Verne oder auch andere. Das hat man sich immer ein bisschen gewünscht, oder? Und heute sind wir dort, was die Menschheit immer schon wollte.
Ja, genau. Also man hat sich eigentlich schon in der Vergangenheit, also bis zurück zu den Griechen, überlegt, wie kann man eine Gesellschaft ideal gestalten. Allerdings muss man sagen, dass erst dann mit der Technisierung auch die gesellschaftliche Veränderung gekommen ist. Ich meine, Karl Marx ist ja nichts anderes, als man gesagt hat, du hast menschliche Arbeitskraft, aber du hast auch Maschinenarbeitskraft und Maschinenarbeitskraft bringt uns ins Paradies. Und heute sieht man natürlich mit künstlicher Intelligenz, das macht nicht bei den Maschinen halt, sondern es gestaltet das menschliche Denken neu. Und der Computer, sicher, das war schon beim Leibniz, wo man gemerkt hat, man kann auch Gesellschaft technisch, rechnerisch, mathematisch besser in den Griff bekommen. Erst hier, L'Homme Machine ist ein berühmtes Buch von einem französischen Aufklärer, wo eigentlich nichts anderes ist, wer ist das Vorbild vom anderen, ist eine perfekte Maschine das Vorbild für den Mensch oder ist der Mensch das Vorbild für die Maschine? Die Frage haben wir heute natürlich mit KI 1:1.
Aber warum hat der Mensch schon immer gemeint, bevor wir jetzt richtig einsteigen, eine Maschine oder eben etwas Künstliches ist besser als er selber?
Ja, ich glaube, das hat schon mit Perfektibilität zu tun. Ich weiß nicht, Jean-Jacques Rousseau, der erste Philosoph, ich glaube, der das Wort prägt hat, der Mensch ist perfektibel. Er kann kontinuierlich besser werden. Kann man sich fragen, ob das heute stimmt, wenn man in die Politik schaut, haben wir relativ viel Konstanten. Aber der Grundgedanke, dass man kann den Wohlstand vermehren durch Maschinen, die immer perfekter werden, dass man hat schon eine gewisse Logik.
Also steigen wir ein. KI, künstliche Intelligenz, ich sage jetzt einmal ChatGPT, mittlerweile bei den allermeisten definitiv angekommen, wird entsprechend auch gebraucht. Heisst das, wir sind schon in der totalen Anwendung von KI oder sind wir immer noch irgendwo in einem Hype, also immer noch das Ganze am Anfang?
Ja, du kannst im Prinzip als grober Raster kannst du den sogenannten Gartner Hype Cycle nehmen. Der sagt, alle neue Technologie gibt zuerst einen riesen Boost. Alle reden darüber, Finanzmärkte, Investoren, Börse. Und dann geht's in Peak hoch von den überzogenen Erwartungen. Und dann geht's relativ schnell runter, ist Teil der Tränen, Desillusionierung. Und dann steigen viel wieder raus und sagen, das bringt sowieso nichts. Genauso, wie man gesagt hat, Online-Shopping. Kommt nie, hat man gesagt, vor 25 Jahren. Ist alles gut aus. Die Leute kaufen lieber im Laden, wir investieren in die schönen Läden. Was ist passiert? Dann kommt langsam der Aufstieg von der Produktivität. Und vermutlich, wenn man das übertragen kann, wird das auch bei künstlicher Intelligenz so sein. Aber ich glaube, dass der Übergang auch Schritt für Schritt ist. Also wir haben ja, wenn ich mich zurückerinnere, damals noch am GED, habe ich schon vor 15 Jahren KI-Tagungen gemacht. Ist aber einfach noch ein bisschen zu früh gewesen. Erst mit ChatGPT, wo ja eigentlich am Ursprung von der Entwicklung von künstlicher Intelligenz geht, mit LLM, Large Language Models, LLMs, wo ja IBM, wo in Rüschlicken, unserem Partner war, wo als erstes Research Lab außerhalb von Amerika in der Schweiz gebaut worden ist von IBM, die haben das dort sehr früh auch entwickelt kann. Sind lange auch die Leader gewesen. Und das ist lange eben unter dem Radar geblieben. Und jetzt denke ich, mit diesen Sprachmodellen, ist das in die breite Masse diffundiert.
Und das geht immer schneller jetzt, oder?
Ich glaube schon, dass es schneller geht. Aber du siehst auch, dass sich, sagen wir mal, die Haltung sehr stark unterschiedlich, also die Haltung sehr unterschiedlich ist. Der Reid Hoffman, das ist der Gründer von LinkedIn, der hat ein Buch rausgegeben mit einem Kollegen zusammen. Der hat gesagt, wir haben Doomers, Gloomers, Zoomers und Bloomers. Also du hast Doomers, das sind die, die sagen, ist eine existenzielle Bedrohung für das menschliche Leben und für das Leben auf dem Planeten. Du hast Gloomers, das sind die Typen wie Shoshana Zuboff, die über Überwachungskapitalismus geschrieben hat, dass man letztendlich Menschen wie im Gefängnis mit goldenen Handschellen überwachen wird. Dann hast du Zoomers, das sind die Technophilen, die glauben, wir können letztendlich alle Probleme mit KI lösen. Wichtige Investoren in den USA, eben wie der Mark Andreessen oder Elon Musk, die glauben, das Problem, das lösbar ist, ist ein technisches Problem. Das sind Zoomers. Und dann hast du noch Bloomers, das sind die Optimisten, die aber doch ein bisschen vernünftig sind und vorsichtig genug, um die richtige Geschwindigkeit anzubringen.
Ich kann mal davon aus, du zählst jetzt zu den Letzten.
Ja, genau. Ich bin, sagen wir mal, ein skeptischer Optimist. Ich glaube, dass sehr viel davon abhängen tut, nicht wie der Musk, dass du nichts regulierst und einfach hohe Risiken fährst. Das kann er, okay, mit seinen Zielen. Aber du musst es ja auch noch volkswirtschaftlich anschauen.
Und ich habe jetzt zwischen übertriebenen Erwartungen und realistischen Entwicklungen das irgendwie versuchen einzugrenzen oder abzuschätzen?
Ich glaube, man muss eine realistische Haltung haben und sagen, okay, gerade als KMU, du fängst schon mal irgendwo an. Und gibst schon mal eine gewisse Zeit, fängst auch ein bisschen investieren bei deinen Mitarbeitern, oder du weißt, es bringt etwas. Und dann entscheidest du dich, wo willst du wirklich etwas machen. Du kannst ja auch viele Applikationen heute einkaufen und bist nicht mehr so abhängig von den ganz grossen Firmen, wo du vielleicht bis jetzt gewesen bist. Ich glaube, das muss unterscheiden zwischen den Möglichkeiten. Dort, wo es sehr easy ist und sehr einfach ist, wie zum Beispiel in der Werbung, im Marketing, schönere Plakate machst und so Sachen, kannst du sagen, geht es mehr um Augmented Intelligence. Also du kommst ein Bild über von etwas, wo einfach stärker ist, interessanter ist, wieder da, wo du ohne KI kannst machen. Und dort durch Stromverbrauch, wie man gesehen ist Frage für sich, aber dort, glaube ich, kannst du echte Mehrwert schaffen und kannst du wirklich etwas machen. Dann ist der industrielle Prozess natürlich die Möglichkeit, auf Geschwindigkeit zu schauen. Also wie bist du in der Lagerbewirtschaftung schneller? Und wenn du in einem geschützten Raum bist und mit relativ überschaubaren technischen Möglichkeiten an Roboter schaffst, glaube ich, kannst du auch Accelerated Intelligence anbringen. Aber darum, was letztendlich geht, final, glaube ich, ist Agency. Also, dass du Figuren hast im Netz, wo du kannst nehmen, zum Beispiel als persönlicher Berater, wo dich dann persönlich auch datenmässig betreuen tun.
Also, quasi wie eine Art Coach dann quasi.
Ja. Genau. Dann wird es spannend, aber auch gefährlich, wie wir das nicht vergessen. Digitale Welt heisst in erster Linie, wir sind nicht mehr Besitzer, sondern User. Wem gehören denn Daten? Wer die ja vermarkten? Genauso wie Google heute immer noch die meisten Textdaten, die sie sammeln, eigentlich ohne ein Geld irgendwie können benutzen. Und das ist das Verrückteste. Die sind Assets und die Assets haben keinen Marktpreis. Also dort ist natürlich wieder die Frage, werden die starken, kapitalstarken Firmen dort neue Monopolsituationen erarbeiten?
Wenn du das so sagst, oder, jetzt kriegen wir dann schon quasi den Coach und alles, oder stossen wir da an technologische Grenzen, irgendwann mit KI, oder geht das einfach auch automatisch immer weiter?
Ich glaube, du kannst, der Genie ist out of the box, also du kannst das nicht mehr bremsen, wenn es mal läuft. Und es gibt natürlich immer auch die machtpolitische, schau das Militär an mit den Drohnen, die sehr interessant ist, Interessen, die sagen, okay, wir können das wieder benutzen. Genauso wie die Chinesen sagen, ist doch cool, wenn im Westen die Jungen permanent auf Social Media sind. Das können wir beeinflussen. TikTok, eine andere Frage. Aber das ist wie spirituelles Opium. Haben das Chinesen vor 3 Jahren schon genannt. Also du schwächst die Arbeitskraft von einem Land, weil dort einfach die Leute sozusagen wie von einer Droge spirituell beweihräuchert werden. Und so, was kann man nachweisen, die Lesefähigkeit, die Rechnungsfähigkeit und die Schreibfähigkeit abnimmt.
Das heisst, man kann es auch bewusst einsetzen.
Genau, man kann es auch bewusst negativ einsetzen. Also meine Lieblingserkenntnis, schon seit es eigentlich das WWW gibt, aus dem 93, ist immer gewesen, Technologie ist nie schlecht oder gut, aber es ist ja nicht neutral. Du kannst sie wie einen Verstärker nutzen, um menschliche Fähigkeiten zu verbessern, aber kannst du sie auch nutzen, um die Fähigkeiten zu degradieren und schlechter zu machen. Also da, glaube ich, hängt es auch wiederum von der allgemeinen Bildung ab. Darum ist Aus- und Weiterbildung so wichtig. Rechnen, lesen, schreiben können, wo in der westlichen Welt und nicht nur dort, kann man nachweisen, jetzt nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den Alten kontinuierlich abnimmt. Der FD hat kürzlich einen grösseren Bericht zusammengefasst. Siehst du eigentlich, wir sourcen immer mehr aus, was cool ist, es geht schneller, hast schneller eine Antwort, aber deine Gedächtnisleistung und deine Erinnerungsleistung, die nimmt ab.
Und ist es umso wichtiger, dass man selber noch wach bleiben? Also ich sage jetzt ChatGPT, oder? Grosse Hilfe, aber am Schluss musst du ja gleich noch irgendwo in der Lage sein, ob der Text oder was auch immer, den du kriegst, stimmt der noch, passt das noch und so weiter. Also die Abschätzung musst du ja gleich noch vornehmen.
Genau, nimm einen Bankberater. Ich meine, Banker, das sagt man auch schon seit 20 Jahren, 25 Jahren, eigentlich brauchst du keinen Bankberater mehr. Aber es gibt immer noch in der Schweiz Banken. CS ist leider jetzt weg, aber du hast immer noch genügend Banken, die machen immer noch, gut, mit erfinderisch sind die vor allem bei den Gebühren, aber die verdienen immer noch Geld. Und ich mag mich erinnern, vor 20 Jahren schon mal auf einem Podium hat der Grübel gesagt noch, wir könnten viel schneller machen, aber ist politisch nicht möglich. Und ich glaube, das stimmt immer noch, gerade in der Schweiz, nicht in Amerika, aber in der Schweiz muss man sich überlegen, eine KI kann natürlich 100'000 Mal mehr Daten verarbeiten,
modellieren,
weder den besten modellieren, statistisch auswerten, weder das ein Bankberater kann. Und der Bankberater ist müde, geht in die Ferien, könnte etc. KI ist immer verfügbar. Und von dort her ist die Frage, die letztendliche Frage, die hat sich auch nicht verändert in den letzten 20 Jahren, wem vertraust du mehr? An einem Mensch als Experte oder vertraust du an einer Maschine, wo du eigentlich weißt, die basiert auf Probabilistik, auf statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnungen und auf Algorithmen mit unendlich viel Daten. Und in dem Moment, glaube ich, wo das Vertrauen vom Mensch zuerst zu der Maschine geht, dann haben wir wirklich eine Disruption. Aber ich sehe heute eher, auch bei Krypto hast du ja die Frage, wenn alle Krypto-Enthusiasten setzen darauf, dass Vertrauen zur Technologie geht. Blockchain-Technologie. Und nicht mehr zu den Menschen, die oben durch als Nationalbankrepräsentanten, weiss ich was, Geldmenge steuern tun.
Aber das heisst, irgendwo haben wir auch im Moment mindestens noch gern, dass wir KI haben, aber irgendwo der Mensch, der uns das,
ich glaub,
noch
das
überbringt,
eben,
oder wie?
Ich glaub, Michael, ich glaube, das ist eben paradox. Letzte Woche hatte ich ein Nachtessen mit der Nora Bateson. Das ist die Tochter, die letzte Tochter, die er noch hatte. Das war Jahrgang, glaub, 04 gewesen. Das ist der berühmte Kybernetiker, der immer Gleichgewichtssystem erarbeitet hat. Und sie, ihre Tochter Nora hat jetzt ein Institut in Schweden und sie redet nur von Warm Data. Also Daten sind nur cool, wenn sie auch warm sind. Das heisst, etwas Menschliches an sich haben. Weil du bist ja letztendlich daran interessiert, dass Daten dir als Mensch weiterhelfen und nicht einfach die Maschine weiterbringen. Und dann bist du wahrscheinlich im richtigen Groove. Da, wo wir eigentlich auch schon mit IBM diskutiert haben in den 10er-Jahren, Komplementarität von Mensch und Maschinen. Also, du kannst durchaus einen Wettbewerb sehen. Aber die Maschine muss auch einsehen, sie ist abhängig von dir. Und ich kann sie ja so programmieren, dass die Abhängigkeit letztendlich synergetisch ist und nicht, dass die Maschine immer stärker wird und dir dann vorrechnet, dass sie eigentlich dich nicht mehr braucht.
Warme Daten. Aber kann sein, dass wir in 100 oder 200 Jahren nicht mehr über warme Daten reden, oder?
Ich glaube, dass auch da wieder die Energiefrage führen kommt. Ich meine, wenn man schaut, eben, warum ist der amerikanische Kapitalismus dermassen stark geworden? Warum hat Deutschland können mit der relativ im Verhältnis zu den USA und auch zu der Westmacht können in den Krieg gehen, wie sie unglaublich gut technologisch aber auch menschlich unglaublich gut ausgebildet gewesen sind und weil sie die fossile Energie hatten, die das Ganze getragen haben. Und es ist interessant, dass der Ursprung von der EU ist ja in der Stahlvereinigung früher in den 50er Jahren, wo man gesagt hat, Frankreich, Deutschland, da war noch Holland dabei gewesen, Italien, glaube ich noch, 5 oder 6, ist eine Stahl- und Kohlevereinigung gewesen, weil man gewusst hat, man kann wirtschaftlich nur wachsen, wenn man Stahl hat, wenn man Kohle hat und wenn man die Wirtschaft mit der fossilen Energie voranbringt.
Und dort brauchen wir Energie.
Also wir brauchen Energie. Also wenn man schaut, den Energiebedarf, da gebe ich Elon Musk recht, der sagt, bis 2050 Verdreifachung, nicht Verdoppelung. Weil das, man muss sehen, die Rechenleistung ist extrem computational hungry. Also die braucht, durch die ganzen Prozesse durchzugehen, und das braucht auch Energie, die kostet. Und wenn man mehr Erneuerbare wollen, wo nicht so flexibel ist, nicht so energiedicht, nicht so leicht transportierbar, dann wird es einfach teurer werden.
Und darum geht man mittlerweile auch wieder ein bisschen in die andere Richtung, oder? Vielleicht noch schnell, wo siehst du den grössten Nutzen von KI? Also was sagst du, das wird uns wirklich voranbringen?
Ich glaube, dass es immer in geschützten Räumen am grössten wahrscheinlich im medizinischen Bereich, was aber auch sehr komplex ist, Achtung. Also dort, denke ich, kann man nur in einem wirklich gut geschützten, überschaubaren Rahmen Fortschritt eben. Du brauchst das zum Beispiel Dermatologie, Radiologie, wo noch relativ nachvollziehbar ist. Bis jetzt, wenn du schaust, ich kenne noch keinen Radiologenüberfluss, Dermatologenüberfluss, aber theoretisch hast du ja dermassen viel Daten und Bilder und Zeug und Sachen, die du könntest matchen und in nu Problem lösen. Also sicher in einzelnen medizinischen Feldern. Theoretisch ganz grosse Möglichkeiten. Dann eben bei den einfachen Sachen im Gegenchecken von etwas, bin ich auf dem richtigen Weg. Auch bei historischen Analysen schauen, was kann man datenmässig herausfinden und was nicht. Aber dann immer auch kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, nie das letzte Urteil bei einer Maschine lassen. Das Spannendste wird sein bei Self-Driving. Kommt das wirklich? Bringst du das wirklich an oder nicht?
Und Juristen, rechtliche Sachen?
Ja, da gibt es ein spannendes Experiment. Ich glaube auch, dass man dort kann viel Prozess schneller lösen kann. Aber ob das Gesamturteil, das dann die Maschine vorschlägt, gut ist, I don't know.
Also, das Bundesgericht wird immer noch mit Richter aus Mensch, als ja, Menschen sein, aus Fleisch und Blut.
Stell dir mal vor, die doofen Prozesse, Pierin Vinzenz, Heerscharen von hochbezahlten Juristen, Benko-Prozess. Entweder du sagst, statt dass wir über Jahre einen aussichtslosen juristischen Kampf führen, tust du, wenn du den Mensch nimmst, nimmst 5 Leute, die nicht gerade die dümmsten sind, aber viel gesunde Menschen verstanden. Dann erklärst du alles, gibst ihnen Papier und sagst, in einer Woche haben wir mit einer Lösung. Dann setzt du das um. Oder du nimmst KI und sagst, okay, die tun alle Daten durchforsten. Am Schluss nimmst du die Lösung. Welche nimmst
du? Verständnis von Schaffen. Apropos, wie wird sich das auch ändern? Also, hat das einen Einfluss, wie wir arbeiten, wahrscheinlich schon, teilweise mindestens in einer gewissen Branche, wir haben gerade ein bisschen darüber geredet, oder?
Ja.
Aber allgemein auch, ändert sich da etwas?
Die Frage ist einfach, unter dem Strich, bringt es wirklich Produktivitätsfortschritt? Oder, was der Matthias Binswanger aus seinem letzten Buch sagt, in erster Linie wird Bürokratie zunehmen. Also der Bedarf an Spezialisten und an differenzierteren Analysen und Untersuchungen wird zunehmen. Das heisst, unter dem Strich, da sind wir bei den Bullshit-Jobs von David Graeber, das sind Jobs, die du machen musst, aber letztendlich niemandem wirklich viel bringen. Sicher nicht die Produktivität. Aber aus Sicherheitsgründen musst du das auch noch machen, damit du legal, legitim kannst sagen, doch, wir haben es überprüft.
Ist ein bisschen so, ich sage jetzt, mit Digitalisierung, wo man ja auch in der Verwaltung und irgendwann gesagt hat, ja, wenn das kommt, dann sparen wir so und so viele Stellen ein, aber am Schluss ist immer das Gegenteil passiert.
Ja, weil das andere Problem, das sehe ich auch in Deutschland noch deutlicher, du schaffst immer noch mit sehr viel historischen Redundanzen und sehr viel historischen Überbleibseln. Also, wie du in Japan hast du den Fax immer noch. Oder auch, brauchst du gleich den Telefonhörer noch. Auch beim Steueramt in Zürich haben wir gesehen, ui, auf das Mal kannst du jetzt nicht mehr online Steuererklärung machen. Verlangsamung. Mehrere Tage kannst du nicht mehr machen. Oder ich habe kürzlich einen Ausweis machen, verlangt. Für in Italien. Dort, Ansässigkeitsbescheidigung. Super schnell gegangen. Nein, ich sag, könntest du mir so online schicken? Nein, Post geht schneller. Also, eben, es gibt die Friktionen halt immer noch. Und das unterschätzt man, wie letztendlich brauchst du die technischen Infrastrukturen, um können dich abzudaten. Aber bis du dich abdatet hast, ist alles schon eigentlich technologisch viel weiter. Und das wirst du nie ganz anbringen.
Und die Empfehlung für eine KMU, du hast vorhin auch schon ein bisschen gesagt, reingehen in das Thema hinein und auch ein kleines KMU.
Ich glaube, dass man dort, kommt sehr stark auf die Branche drauf an, dass man im Kleinen probiert zu lernen, einzusetzen. Dort eben, wo ich denke, was wirklich möglich ist, in der Automatisierung von Excel-Tabellen. Also alles, was Richtung Buchhaltung geht, Verwaltung geht, dass man dort wirklich, das kann man heute, denke ich, schon günstiger einkaufen, wieder noch vor ein paar Jahren, dass man dort streamlinen tut, messen tut, was hat uns das gebracht, und dass man dann andere, komplexere Prozesse als nächstes angeht. Aber ich glaube, das KMU muss nicht in erster Linie der Erste sein, sondern davon profitieren, dass man bereits Erfahrung hat mit implementierter künstlicher Intelligenz. Ausser man sei selber absolut im Lead und man will der Leader sein innerhalb vom Wettbewerb von der KMUs. Dann ist es etwas anderes. Also wenn du das als Kernelement von deiner Strategie nimmst, wenn du hingegen sagst, Infrastrukturoptimierung ist etwas anderes.
Was sind eigentlich ethische Herausforderungen von KI? Ich gehe mal aus, die haben wir auch.
Ja gut, da sind sich mittlerweile, glaube ich, alle einig, wo mit dem zu tun haben. Fake-Verzerrungen, bewusste Verzerrungen. Ich meine, wenn du heute X anschaust, ist das Propagandaorgan von Musk geworden. Und das weisst du auch, wenn du drauf bist.
Aber das heisst auch immer quasi zu überlegen, wer ist hinten dran, wer steuert es, wer modelliert es. Ich sage es ein bisschen so, oder?
Ja, du wirst nie ganze Neutralität anbringen. Solange du Menschen hast, Menschen dich immer bewerten. Auch wenn du objektive Fakten anschaust, es ist letztendlich immer perspektivisch. Und du kannst schon sagen, wir sind neutral, aber neutral bist du immer bezüglich gewissen kulturellen Werten. Und das darf man nicht unterschätzen.
Hilft KI die Welt, wie man so schön sagt, besser zu machen oder die soziale Ungleichheit ich sage ein bisschen zu verkleinern, oder passiert allenfalls sogar das Gegenteil?
Nein, ich glaube schon, dass es kann helfen. Google sagt ja in seiner KI-Mission zu Recht, wir helfen dir nicht mehr, die einzig richtige Antwort zu finden, sondern zu besseren Fragen zu kommen. Also sollte eigentlich mit den vielen Daten, die wir haben, einfacher sein, zu Szenarien zu kommen, was könnte die nächste Schritte sein, zum Beispiel für eine Firma. Und da, glaube ich, kann KI sehr viel helfen. Weil alles, was übermenschliche Datenverarbeitung ist, kann die Maschine besser.
Und es ist überall, es fängt mal an zu rollen, dann kommt irgendwie die Frage von der Regulierung. Kann man überhaupt KI regulieren?
Ich glaube, es ist unerlässlich. Um nochmal den Maske aufzunehmen, wenn du gar nichts regulierst, ist wahrscheinlich einfach der Stärkere in dem, der sich durchsetzt und der, der letztendlich die besten Ingenieure und die besten Softwareprogrammierer hat.
Aber da spielt sich dann irgendwo natürlich das Weltpolitische, das Machtpolitische, spielt sich in KI ab, oder?
Ja klar. Ich meine, was hat der Putin schon vor 15 Jahren gesagt? Der KI-Gewinner ist, der gewinnt Macht über die Herrschaft, über die Welt. Und der Xi weiss das. Und der Donald Trump weiss das. Und darum, glaube ich, ist es besonders interessant zu sehen, dass er die interessantesten Leute von der Technologie, zumindest die Chefs, alle hinter sich gebracht hat. Interessant ist auch, dass der Xi Jinping die mächtigsten Technologieunternehmer und die besten, wie der Jack Ma oder auch wie der Ma, der Pony Ma, dass er die wieder hinter sich gebracht hat, also Alibaba, JD.com, wo letztendlich die Regierung wieder beratet. Er sieht, dass er ohne die eigentlich schwächer ist.
Dann träumt man ja bei KI, oder mindestens die Anwendung ist ja wahrscheinlich relativ gleich, oder? Aber die ganze Robotik, also Roboter und so weiter, menschenähnlich auch, oder? Dass das alles kommt, oder irgendwie die Haushaltshilfe, den von A bis Z, all das macht, was man selber nicht gern macht. Und das kommt ja wahrscheinlich schneller, als man meint, oder? Also da ist man ja schon unglaublich unterwegs. Ändert sich da am Schluss irgendwo, ich sage das Menschenbild irgendwie, oder?
Ja, eben der humanoide Roboter, der ist ja auch immer ein Traum gewesen. Also wird maschinenähnlicher wie der Mensch oder menschenähnlicher wie die Maschine. Und wir haben ja lange probiert, das hat der Jack Ma mal gesagt, wir haben jetzt während vielen Jahren probiert, den Mensch zu einer Maschine zu machen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt probieren wir, Maschinen zum Mensch zu machen. Das wird aber auch nicht funktionieren. Also es gibt immer noch Unterschiede. Und wenn man jetzt auch das Thema Superintelligenz anschaut, sieht man, dass es nicht so einfach ist, wie man gemeint hat, zum Beispiel gesunden Menschenverstand können zu planen und zu programmieren. Und darum bin ich sicher, dass Maschinen helfen können. Da kann man immer nach Japan schauen, wo du zum Beispiel in einem Bereich, wo sehr stark von menschenabhängig wird, wo aber Kostenfaktor sind, wie bei McDonald's oder generell im Fastfood-Bereich. Und dort siehst du, kommen die menschenähnlichen Roboter schon. Also in Japan hast du Roboter, die miauen, die Gesichtsausdrücke können lesen nach verschiedenen Mustern. Und dort ist es witzig und lustig. Und es soll auch witzig und lustig sein und nicht zu ernst. Oder du kannst Bestellungen beim Drive-Thru entgegennehmen, ist auch okay.
Der humanoide Roboter, ist das auch ein bisschen der Wunsch nach ewigem Leben, dass ich mir quasi sagen kann, wenn es ein Minimum gibt, dann kann ich mindestens meine Gedanken, meine Geister so weitergeben.
Ja, gut, die Träume gibt es natürlich auch, aber ich finde, das ist wie mit dem ewigen Leben. Also ich glaube nicht an die Unsterblichkeit, ich glaube auch, dass es biologische Grenzen gibt. Wir denken meistens nur von der Physik her, du musst es aber auch von der Biologie her anschauen und dann bist du wieder in einem anderen Feld drin. Und darum, wenn du schaust auch, wie Leute, die schon sehr lange Genomanalysen machen und sich wirklich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, kannst du wirklich unsterblich werden? Die Leute sind heute skeptischer als vor 10 Jahren. Auch wie sie auch sagen, wir entdecken mehr Komplexität, nicht nur mehr Lösungen. Und das ist ja auch schön, oder? Du kannst nie etwas final lösen. Stell dir mal vor, plötzlich weisst du, die jetzt auf die Welt kommen, leben ewig. Und du, Michael und ich, wir werden noch vielleicht 92. Und die jetzt noch irgendwie ein bisschen jünger sind als wir, die werden vielleicht 140. Aber die nächste Generation, die lebt ewig. Was gibt das für eine Gesellschaft? Möchtest du ewig 90 sein? Oder ewig 120.
Da reicht dann auch nicht, dass 90 das neue 50 ist.
Nein, aber ich meine, das Schöne ist ja, der Mensch bezieht ja die kreative Energie immer vom Tod her. Ja. Du weißt, dass es sterblich ist.
Bis endlich ist eben, ja.
Genau, und die Endlichkeit gibt ja auch Leonardo da Vinci bis Steve Jobs. Ich meine, die klügsten Sätze hat er ja gesagt, als er gemerkt hat, er stirbt. Es ist unglaublich, die Kreativität, wo er mit dem iPhone und mit dem iPad am Schluss noch bevor er gestorben ist. Welche solchen Innovationen haben wir heute noch?
David, du bist Zukunftsforscher und der Zukunftsforscher, das habe ich gelernt bei dir, der muss vor allem auch zurückschauen können und aus der Vergangenheit quasi Schlüsse ziehen. Gibt es historisch gesehen etwas, wo jetzt technologisch gesehen ähnlich ist wie das, was wir jetzt mit KI haben? Also etwas, wo für die Menschheit genau so grosse Veränderungen hat oder gemacht hat?
Ja, was natürlich war, ist eben nochmal um das Thema Wachstum aufzunehmen, dass du zwar schon exponentielle Entwicklungen gehabt hast mit Erfindungen, aber dass der wirkliche revolutionäre Bruch gekommen ist mit der Industrialisierung und nachher im 20. Jahrhundert mit dem Bau von grossen Organisationen und Massenproduktion. dann ist auf das Mal die exponentielle Wohlstandskurve gekommen, wo wir aber alle wissen, exponentiell hört irgendwann auf. Und ich glaube, dass wir das richtige Tempo finden, die richtigen Erwartungen haben und schauen auch, dass wir Nachhaltigkeit so definieren, dass ein unternehmerisches Geschäftsmodell nachhaltig ist und dass auch der nationale Staatsapparat nachhaltig ist und dass wir eine Gesellschaft haben, die vom Wohlstand her dort herkommt, dass sie ökonomisch-soziale Einheit, Familie hat, zwei, drei Kinder, die heute nicht mehr gilt. Was kommt jetzt als nachhaltig? Das sind so die grossen Fragen.
Aber man kann schon sagen, dass KI, ich sage jetzt ähnlich wie damals, die Erfindung vom Rad oder Dampfmaschinen oder Elektrizität, das ist schon sehr einschneidend gewesen, oder? Für die Menschheit.
Ja, das ist sicher so. Ich glaube, in den letzten 30 Jahren sicherlich die Zentralisierungsmöglichkeit beim iPhone. Also ich glaube, das iPhone kann man vielleicht nicht auf der Produktivitätsebene, aber auf der Ebene, wie Menschen Informationen austauschen, ist das iPhone eine Revolution gewesen, wie eben fossile Brennstoffe und wie Elektrizität.
Vielleicht ganz zum Schluss, du hast es vorhin jetzt gesagt, oder? Der Kampf auch unter den Ländern um KI und um die, ja, die Machtstellung auch und die besten Leute abziehen. Aber so will ich so sagen, heute spielt sich das dort ab. Früher ist es noch wichtig, wer zuerst auf dem Mond ist oder allenfalls auf dem Mars. Die Träume, selbstverständlich sind da immer noch ganz viel mit viel Geld dran an dem, aber man kann schon sagen, was früher der Mond war, ist heute so ein bisschen KI, also die Vorherrschaft oder der Kampf.
Ja, man sucht natürlich immer, ich glaube letztendlich, ob das KI heisst oder nicht, wird wahrscheinlich nicht mehr so wichtig werden, aber letztendlich ist es einfach eine Technologie, die mächtiger ist als die industrielle Produktion, die mächtiger ist als die Digitalisierung, weil einfach durch die unglaubliche Menge an Daten, historische Daten, Echtzeitdaten, die man verarbeiten kann, einfach auch die Macht der Technologie steigt. Und man kann vielleicht historisch sagen, früher waren wir fröhliche Ignoranten gewesen. Sachen sind einfach passiert. Heute hängen wir immer mehr von Fachidioten ab.
Das ist ja ein beliebtes Thema von dir. Hast du schon am Tag der Wirtschaft erbracht. Sehr zur Freude auch vom Publikum. Ein anderes Thema können wir ein anderes Mal auch nochmal aufnehmen. Haben wir auch schon in einem Podcast. Aber das heisst, weil du vorhin gesagt hast, wir nennen es KI heute, oder? Wir nennen es heute KI, aber in ein paar Jahren ist es einfach nur Technologie dahinter, aber es heisst vielleicht in jedem Bereich anders oder so.
Ja, das Wort künstlich ist ja schon mal komisch. Was ist jetzt künstlich an dem? Was ist intelligent an dem? Das ist eine Maschine, die mit Statistiken und mit Daten arbeitet. Und die hängt auch sehr stark von der Hardwareentwicklung ab. Und der nächste Hype, wo wir jetzt schon drin sind, wird sicherlich Quantencomputing sein, wo man aber schon vor 15 Jahren gesagt hat, in 5 Jahren kommt er. 2020 hat man gesagt, in 5 Jahren kommt die Applikation. Jetzt sagt man, es kommt. Aber bis das wirklich in die Massen hineingeht, wie jetzt mit ChatGPT, mit dem Aufwand, das herzustellen, auch, es ist sehr komplex und kostet. Und braucht Energie.
Ganz herzlichen Dank, David Bossart.
Gerne geschehen.